Der Mensch kann viel, wenn man ihn lässt. Ja? Und das ist für mich auch eine Haltung, die ich versuche, in Unternehmen hineinzutragen. Und ich sage, Veränderung kann leicht, spaßvoll oder freudvoll und gewinnbringend sein, aber es ist kein Selbstläufer.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Modern Work to Go, dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hier ist wie immer der Florian und heute geht es genau um dieses Level Up. Ich habe einen Gast eingeladen, der von der Arbeitswelt 5.0 spricht. Und zwar die Daniela Mohr. Sie ist schon seit über 2 Jahrzehnten in dem Thema Organisationsentwicklung, Transformation aktiv und sie spricht vor allem von ganz viel Energie, die in einer Organisation freigesetzt werden kann. Und sie spricht davon, dass wir eigentlich kein Wissensproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wie diese Umsetzung aussehen kann, wie Arbeit neu organisiert werden kann, damit wir bei dem Thema Arbeit 5.0 auch ankommen auf dieses Level, dazu habe ich sie heute befragt und dazu werden wir gleich hier in dem Podcast starten und schauen, wie dieses Level Up von 1.0 auf 5.0 aussehen konnte. Und damit starten wir direkt in die Folge. Hallo Daniela.
Hallo Florian. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ja, natürlich. Ich freue mich auf den Austausch jetzt. Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen bitte ein bisschen vor. Wo kommst du her? Was macht dich aus? Warum bist du die perfekte Kandidatin für diese Folge?
Okay, also ich bin Daniela Mohr und Personal- und Organisationsentwicklerin alter Schule und beschäftige mich mit der Arbeitswelt im Umbruch schon seit sehr langer Zeit, also in der Zwischenzeit kann man sagen, seit fast 20 Jahren. Warum tue ich das? Weil ich zum einen immer schon eher in der Zukunft gelebt habe. Also der Blick nach vorne, den finde ich persönlich viel wichtiger als den Blick in den Rückspiegel. Und zum anderen, weil ich natürlich in meiner Arbeit früh schon gemerkt habe, dass all das, was wir tun, einfach zu wenig ist, um das, was im Außen passiert, auffangen zu können. Und als Personal- und Organisationsentwicklerin habe ich natürlich Entwicklung immer als gestaltende Aufgabe gesehen. Also als gestaltende Aufgabe, um nach vorne zu gehen, um Fortschritt und Weiterentwicklung mit Leben zu füllen. Und da habe ich früh schon gemerkt, dass so das klassische Denken, die Angebote, die eben so die alte Arbeitswelt zur Verfügung gestellt hat, dass das nicht reichte. Und dann war für mich natürlich die Frage, okay, wenn das nicht mehr reicht, was brauchen wir dann und wie geht's?
Und darum geht's heute. Was brauchen wir denn? Du sprichst von der Arbeit 5.0 sehr häufig, auch auf deiner Webseite und auch auf deinem LinkedIn-Profil. Was das aber bedeutet, werden wir gleich besprechen. Erstmal an dich die Standardfrage hier im Podcast. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Oh, das ist eine gute Frage. Energie bei der Arbeit gibt mir Aufbruchstimmung. Ja, das ist also das ist für mich der Energiebooster schlechthin. Man könnte sagen, ich bin Junkie, Aufbruchstimmungs-Junkie. Und das liegt daran, dass wenn Aufbruchstimmung im Raum steht, dann arbeitet man mit Menschen und Teams zusammen, die Lust haben, ein Problem zu lösen oder ein Thema zu erarbeiten und die eben nach vorne gucken. Da ist Gemeinschaftskraft im Raum, wenn Aufbruchstimmung da ist. Und das ist der Energiebooster. Schlechthin.
Direkt die Anschlussfrage, was machst du denn, wenn die nicht da ist? Also es ist ja nicht so typisch, dass bei einer Transformation immer eine unfassbare Aufbruchstimmung da ist. Jetzt ist nicht jede Transformation unbedingt auch mit dem positivsten Hintergrundinformationen geprägt, gerade wenn es Transformationen sind, die mit Personalabbau zu tun haben oder die extern herbeigeführt sind, weil der Markt entsprechend irgendwas reindrückt. Ja. Wie gehst du damit um? Was macht das dann in den Projekten mit dir?
Ja, also ich sag mal, die andere Seite von Aufbruchsstimmung ist ja Resignation. Ne? Und zwischen Aufbruchsstimmung und Resignation liegt nur ein schmaler Grat. Das ist manchmal vorteilhaft, aber manchmal natürlich auch nachteilhaft oder ein Nachteil, weil man diesen schmalen Grat schnell überwinden kann. Ja? Also die gegenteilige Seite von Aufbruchsstimmung ist Resignation, und davon haben wir leider sehr, sehr viel. Ja. Andererseits sehe ich meine Aufgabe, und das ist wirklich auch ein Teil meiner Mission, darin, in Unternehmen und in Teams Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und weil der Grat dazwischen relativ schmal ist, gelingt das auch sehr schnell. Und vor allen Dingen dann, wenn man mit Teams, die Lust haben, nach vorne guckt und Gestaltungsraum hat, Freiraum hat, um Themen zu erarbeiten und Lösungen zu erarbeiten. Und das ist dann, das ist eine Situation, die relativ schnell aus der Resignation herausholt. Und das hängt auch damit zusammen, das ist ja ein Prinzip, wenn es um Transformation und das neue Arbeiten geht, dass man erstmal mit Menschen anfängt, die Lust haben, die freiwillig dabei sind, die sagen, ja, klasse, das ist jetzt anders, als ich es gewohnt bin, aber das mache ich gerne, da bin ich dabei. Und über diese Freiwilligkeit ist man dann auch gerade in der Anfangsphase eben dann wieder schnell von der resignativen Seite auf die in die Aufbruchsstimmung aufgebrochen. Es ist ja ein Aufbruch.
Ja. Ja, bevor wir das Inhaltliche sprechen, wohin wir uns denn entwickeln, nochmal so ein paar Rückfragen dazu. Jetzt ist ja, also du sagst jetzt klar, wenn da was Neues kommt, neue Arbeitsformen, da ist eine gewisse Neugierde dahinter, da möchte ich wahrscheinlich auch irgendwie was verändern oder ich möchte irgendwie so ein bisschen mitmachen. Ich skizziere jetzt trotzdem einfach mal so ein negatives Bild. Da kommt eine Anweisung von oben, ihr müsst jetzt irgendwie nach dieser und dieser Methode arbeiten. Wie schaffst du es denn trotzdem aus dieser gerade sehr schmalen Linie, die du beschrieben hast, zwischen möchte ich eigentlich nicht und ja, bin ich voll dabei, Situation, auch die Leute dann zu begeistern? Du hast ja, das ist ein schmaler Grat. Wie überschreite ich diesen schmalen Grat?
Also da sind ja schon gleich zwei Denkfehler drin, zwei große Denkfehler drin, Florian, wenn ich das so sage. Erstens, darf es nicht von oben kommen, ja? Also du sagst so schön, wenn jetzt von oben die Direktive kommt, ja, um das mal so, das ist altes Denken, das ist Denken aus dem Industriezeitalter, aus Command and Control, von dem wir uns ja lösen müssen. Da kommen wir sicher auch noch drauf. Aber also das ist der erste Denkfehler, das kommt von oben. Und der zweite Denkfehler ist, dass es eine Methode richten kann. Das ist möglich. Man kann mit einer Methode diesen Weg beschreiten, mit einer agilen Methode. Das ist ja letztendlich auch der Kern von agilen Methoden, ne? weil sie so ein Tool sind, ein Hilfsmittel, um sich Themen und Lösungen zu erarbeiten. Aber die Methode an sich ist per se kein Garant, dass man eben zwischen, also von der resignativen Seite in die Aufbruchsstimmung kommt. Dieser Garant, ja, oder der, diesen Grat zu überwinden, das liegt in erster Linie darin, dass Freiraum und Gestaltungsraum entsteht und dass diejenigen, die sich daran beteiligen, das Vertrauen von oben haben, dass sie in der Lage sind, die Aufgabe zielintelligent zu lösen.
Ja, also ich glaube, wir beide wissen das, dass das natürlich keine gute Direktive ist, zu sagen, hey, alles muss top-down gesteuert sein. Jetzt ist die, ich wollte aber extra die Situation skizzieren, das ist ja häufig noch so der Fall. Klassische Organisation, vieles wird von Geschäftsführung, GesellschafterInnen eben auch noch vorgegeben. Jetzt mal mehr, mal weniger, das muss man ja auch nicht immer gleich negativ sehen. Das hat ja auch viele Vorteile. Viele, gerade hier in Deutschland, viele inhabergeführte Unternehmen oder inhaberinnengeführte Unternehmen sind sehr erfolgreich. weil sie gerade sehr, sehr gute Guidance vorgeben. Und auch so eine Direktive auszurufen, zu sagen, hey, wir müssen vielleicht ein bisschen agiler in der ganzen Organisation ist ja erstmal nichts Verwerfliches, zu sagen, lasst uns eher mehr an der Selbstorganisation arbeiten, lasst uns schauen, wie wir Teams alignen können. Das kann ja, ob man das jetzt als Anweisung, als Wunsch oder als Direktive bezeichnet, sei ja nochmal letztlich dahingestellt. Es gibt auf jeden Fall diesen Wunsch, der sehr zentral kommt. Und in dem Moment, und dann sind wir bei diesem Punkt, sind die Leute ja vielleicht noch nicht so gleich begeistert, wie dann vielleicht die GesellschafterInnen, die dann gesagt haben, es wäre total toll, wenn es uns in 3 Jahren nicht mehr bräuchte, weil wir so selbstorganisiert sind, dass der Laden uns theoretisch gesehen überlebt und alle Teams so toll arbeiten, dass es keine zentralen Vorgaben mehr bräuchte. Jetzt mal fetter Disclaimer, ob das alles so super funktioniert oder nicht, sei aber dahingestellt, jetzt einfach nur mal so gesagt. Und auf diesen schmalen Grat wollte ich dann hinaus. Also wie schaffst du es, gerade wenn du in so Projekten reinkommst, da wird ja nicht schon so Partystimmung sein im allerersten Tag, sondern da wird ja auch immer erstmal eine gewisse Portion Skepsis dabei sein. Da wird natürlich auch Neugierde dabei sein. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Situationen man ja dann auch gerade vorfindet. Es gibt ja auch Organisationen, wo schon so 100-mal eine Transformation gefühlt gestartet wurde und dann kommt halt die 101. mit irgendeinem anderen Buzzword und dann sitzen die Leute da und wissen schon, ja, ja, es hält diese Krankheit, die hält sich jetzt 1 Jahr und dann ist es wieder weg. Also hast du so Konstellationen? Kommt das vor? Oder ist einfach durch die Art und Weise der Themen, die du adressierst, das eigentlich schon ausgeschlossen, weil du mit so Kunden gar nicht mehr in Berührung kommst?
Ja, das ist vollkommen richtig, Florian. Also mit solchen Situationen bin ich nicht mehr konfrontiert, aber ich kenne sie natürlich zur Genüge, weil ich habe im Rahmen meiner als Personal- und Organisationsentwicklerin war ich eigentlich immer auf Change und Transformation fokussiert. Ja. Aber auch da würde ich, ich sag mal, gedanklich mal eine Trennlinie ziehen. Ja. Und worum es im Kern geht, das ist in allererster Linie die Frage, was will ich als Unternehmen eigentlich erreichen? Also wenn ich jetzt eine agile Methode in ein Team hineingebe, dann steht als allererstes die Frage im Raum, was will ich damit erreichen? Wenn ich von Selbstorganisation spreche, dann steht die Frage im Raum, was will ich damit erreichen? Ne? Was ist das eigentliche Ziel im Unternehmen? Oder welches Problem wollen wir lösen? Und dann ändert sich schon die Blickrichtung. Und für mich ist es aus heutiger Sicht ein fataler Fehler, wenn man dann hineingeht, um diese agile Methode ins Team zu tragen oder um Selbstorganisationen ins Team zu tragen, ohne diese grundlegenden Fragen beantwortet zu haben. Und die Antworten auf diese grundlegenden Fragen, die sind in der Regel immer gleich. Also die kann man so an einer Hand abzählen. Wir brauchen mehr Innovationskraft. Ja, wir haben eine hohe Fluktuation, wir haben einen hohen Krankenstand, wir sind energielos, wir sind kraftlos. Ja. Das wissen wir ja auch aus der, also von den Zahlen, die uns das Gallup-Institut jedes Jahr liefert. Ja. Im Jahr 2024 waren nur noch 9% der Mitarbeitenden voll engagiert. Der Rest macht Dienst nach Vorschrift oder hat innerlich gekündigt. Und daran sieht man schon, dass in Unternehmen ein unfassbar großes Potenzial brach liegt. Und also das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir sind energielos und was auch oft mit dazu kommt, ist das Unternehmen klagen, dass sie ihre Stellen nicht mehr gut besetzen können. Ja. Jetzt in der Zwischenzeit ist auch noch das Thema KI dazugekommen. Also wir brauchen eine KI-Strategie. Und an all diesen Themen, ja, an all diesen Problemen oder Herausforderungen merkt man schon, wenn das die Aufgabe ist, die wir lösen können, dann kann eine agile Methode oder auch Selbstorganisation nicht automatisch die Antwort sein, nicht automatisch die richtige Antwort sein. So. Und deswegen, also mit dieser Frage geht es erstmal los, was wollen wir eigentlich erreichen, was sind unsere Herausforderungen und wie können wir die so Schritt für Schritt angehen. Und dann gucke ich zunächst einmal mit der Geschäftsleitung und mit Führungskräften zusammen, wo macht es denn Sinn, an welchen Themen anzufangen? Und das ist schon mal eine ganz andere Blick- und Denkrichtung auf das Thema Transformation und Change, als man es eben früher hatte.
Ich stelle die Frage jetzt mal ganz bewusst, wenn die Fragen fast immer die gleichen sind, sind dann die Antworten nicht auch fast immer die gleichen oder zumindest sehr ähnlich?
Ja, im Grunde genommen schon, Florian. Ja, das wiederholt sich schon. Deswegen sage ich ja auch, wir haben kein Wissensproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja. Aber die Antworten sind schon immer ähnlich. Und die Antwort kann auch darin liegen, dass man sagt, okay, für dieses Thema ist jetzt Selbstorganisation tatsächlich eine gute Lösung. Oder hier ist eine agile Methode, hier ist beispielsweise Scrum jetzt die Antwort darauf. Aber das muss nicht per se so sein. Oftmals ist es so, dass wir in Unternehmen auch einfach ganz klein anfangen mit so kleinen Keimzellen, mit kleinen Teams, wo wir uns erstmal Probleme, Herausforderungen annehmen und lernen gemeinsam, wie wir die jetzt agil, experimentierfreudig, neugierig und zielintelligent lösen. Das ist ein Lern- und Entwicklungsprozess und das bringt schon unfassbar viel Energie ins Unternehmen. Ja.
Ja. Stellen wir denn auch die richtigen Fragen? Also ich frage mich, wenn immer das Gleiche rauskommt und du hast eben sehr oberflächliche Fragen auch formuliert, hey, wir sind antriebslos, Innovationskraft fehlt. Das ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, diese Antwort oder diese Aussage. Stellen wir die Fragen falsch? Sind sie zu wenig detailliert? Ja. Richten sie sich auf den falschen Fokus aus? Und ist es so, oder ist es vielleicht auch zu einfach zu sagen, ja, klar, wie alle anderen auch, keine Innovationskraft, die Leute sind nicht happy, etc., etc. Das kann man dann irgendwo sich mit Gemini, ChatGPT auch, was sind die 10 größten, tollsten Aussagen an Herausforderungen, gerade für Organisationen? Dann nimmt man die, streicht noch 3 Stück raus, dann hat man die Top 7 und dann nimmt man das in eine Management-Tagung mit rein und sagt so, hey Leute, das ist die Agenda. Daran müssen wir arbeiten und das machen irgendwie alle. Sind die Fragen vielleicht auch die falschen?
Das würde ich jetzt erstmal per se nicht mit Ja oder Nein beantworten, Florian. Auf alle Fälle sind die Antworten die falschen. Jedenfalls die wir bisher gesucht und gefunden haben. Das sind definitiv die falschen Antworten darauf. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal bei der Frage anfangen, dann offenbart sich aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung immer ein großes Problem, was auch dieses Umsetzungsproblem sehr stark berührt. Wir haben ja jetzt im Laufe der Zeit, also wenn wir jetzt mal auch so ein bisschen zurückgucken, diese ganze Entwicklung, erst war ja mal so Agilität ganz stark, agile Methoden, dann kam New Work, ja. Und jetzt sind wir ja fast wieder auf dem Weg, alles zurückzuschrauben und Command and Control als Allheilmittel zu sehen. Also wenn wir jetzt diese Historie mal so etwas betrachten, dann ist es in jedem Fall so, dass wir sehr viel auf das Individuum abgewälzt haben oder fokussiert haben. Ja? Also mir begegnet in Unternehmen immer die Forderung, die Leute müssten mehr Eigenverantwortung übernehmen, die müssten besser mitdenken, die müssten flexibler sein. Ja? Das sind Anforderungen, die wir an das Individuum richten. Und das ist aus meiner Sicht heraus sehr stark der New Work-Bewegung geschuldet, dass wir einfach zugelassen haben, dass mit der New Work-Bewegung und dem, was Friedhof Bergmann mal so als Keimzelle in diesen Gedanken hineingesetzt hat, dass es da ums Individuum ging. Was allerdings, wenn wir jetzt allerdings das Potenzial nochmal uns in Erinnerung rufen, was in Unternehmen schlummert, wie gesagt, 9% sind nur noch voll engagiert, der Rest schöpft sein Potenzial nicht aus. Und wenn wir da genauer hingucken, dann liegt es auch an der Organisation und an den Organisationsstrukturen. Und da sind wir wieder, um nochmal diesen Rückblick zu machen, ja, an sich bei dem Ursprungsgedanken mit Agilität. Wir brauchen mehr Agilität, ne? Weil das Wissen, dass diese starren und trägen Organisationsstrukturen mit den langen Wegen und mit einer Top-Down-Einbahnstraßen-Kommunikation falsch ist in einer Welt der Veränderungsdynamik, das haben wir ja auch schon lange. Da kommt ja dieser ganze Agilitätsgedanke her. Und wir haben es leider verpasst, diese beiden Dinge, also Mensch und Organisation, sinnvoll zusammenzudenken. Ja? Also sinnvoll die Frage zu stellen, was braucht denn eine Organisation, um anpassungsfähig zu sein, um problemlösefähig zu sein, um Innovationskraft zu haben und um mit der Dynamik und Komplexität im Markt und in der Zeit, in der wir leben, zurechtzukommen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Insofern würde ich schon sagen, wir stellen wahrscheinlich die falschen Fragen, aber wir stellen auch den Blick, ja, der Fokus, ja, der ist vollkommen falsch gestellt, weil der richtet sich auf das Individuum und dadurch erschöpfen wir uns eigentlich nur immer mehr.
Da stecken jetzt eine Menge Punkte drin. Du bezeichnest die aktuelle oder notwendige Arbeit gerne als Arbeit 5.0. Du hast eben so auch ganz viele Fragen gestellt, bevor du die jetzt alle gleich einmal beantworten darfst, wie es denn richtig geht. Lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen die Vergangenheit auch gucken. Wenn du von Arbeit 5.0 sprichst, da muss ja mindestens mal 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 existiert haben. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht vor 500 Jahren anfangen, aber vielleicht kannst du mal so eine kleine Historie noch mal zeichnen. Was war denn vor der Arbeit 5.0? Vielleicht kannst du auch noch mal so kleine Evaluationsstufen aufzeigen. Was hat sich denn grundlegend verändert und was haben wir denn theoretisch gesehen in diesen Phasen auch gelernt?
Ja. Also die letzte Frage kann ich dir schon gleich direkt und klar beantworten. Wir haben viel zu wenig gelernt, fast nichts, ne? Und deswegen sind wir ja jetzt auch in der Situation dieser enormen Erschöpfung. Ja, und dieser Kraftlosigkeit und dieser Energielosigkeit. Ja. Aber fangen wir mal bei 5.0 an. Für mich ist das eine menschenzentrierte Arbeitswelt. Ja. Das ist für mich Arbeit 5.0. Und ich lasse das Schlagwort jetzt im Moment mal so stehen, als menschenzentrierte Arbeitswelt. Ich füge mal mit hinzu, deswegen menschenzentriert, weil wir, um diese Probleme zielintelligent lösen zu können und die Herausforderungen angehen zu können, brauchen wir alles, was im Menschen an Potenzial steckt. Das ist Kreativität, Einsatzwille, Gestaltungswille, Tatkraft, ja, kooperative Intelligenz. Ja. Das sind alles Dinge, die im Menschen und damit auch in jeder Organisation schlummern, wie ein schlafender Tiger. Und die Aufgabe ist es, diesen Tiger zu wecken. So, und deswegen 5.0 ist eine menschenzentrierte Arbeitswelt. So, 4.0, das war ja so die Ära der Digitalisierung, wo eben sehr stark auf die Technologie geguckt wurde, mit Digitalisierung am Arbeitsplatz und in der Industrie. Ja. Davor gab es für mich dann 3.0, das ist so die New Work-Bewegung, ja, die von Frithjof Bergmann als Vordenker oder für diese Ära ins Leben gerufen wurde. Und wobei er das ja auch immer, also neue Arbeit, neue Kultur gleichgesetzt hat. Und ich würde jetzt mal sagen, 2.0, das war so dieses ganze Thema Agilität. Das war ja historisch gesehen zuerst da, ne? Bevor wir über New Work gesprochen haben, gab es ja diesen Agilitätshype. Wir müssen agiler werden. Ja? Und Ja, und 1.0 ist eigentlich das klassische Command and Control. Das ist das Organisationskonzept und das Denkmodell des Industriezeitalters, wo man oben gedacht hat und unten gemacht, ne? Und eben mit der Top-Down-Einbahnstraßenkommunikation und vor allen Dingen mit der Arbeitsteilung, ne? Man hat ja Arbeitsgänge in ganz kleine Einzelteile zerlegt und alles abgeteilt, ja, aus dem Gedanken heraus, dass man die menschliche Arbeitskraft so steuern kann, wie ein Funktionsteil, wie ein Rad im Getriebe, ja, dass er eben so einwandfrei funktioniert, dass die Maschine rund läuft. Ja. Das ist ja so der Ursprungsgedanke, den der Taylorismus mit sich gebracht hat. Ja. So, und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was haben wir in den einzelnen Stufen gelernt? Viel zu wenig. Vor allen Dingen haben wir die entscheidenden Lernschritte nicht gemacht. Ja. Also mit der Agilität wäre der entscheidende Lernschritt gewesen, dass wir lernen, diese starren und trägen Strukturen aufzubrechen, um Flexibilität, Anpassungsfähigkeit zu erreichen. Das ist in den wenigsten Fällen gelungen, weil in den allermeisten Unternehmen sieht ein Organigramm und ein Organisationskonzept aus wie vor 100 Jahren. Ja? So, und aus dem Thema New Work, ja, was haben wir daraus gelernt? Auch sehr wenig. Insbesondere was die kulturelle Anpassung anbelangt. Und da ist für mein Empfinden vor allen Dingen der Fehler drin, dass das sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung dann damit konnotiert ist, dass ja einer der Hauptsätze von Friedhof Bergmann war, tu, was du wirklich, wirklich willst. Und das sagt natürlich jeder Geschäftsführer schnell, das ist ja gut und schön, würde ich auch gerne tun, aber jetzt machen wir mal halblang, weil Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ja, um das jetzt mal etwas flapsig auszudrücken. Ja. So, dann kam die Digitalisierung und der fokussierte Blick auf die Technik. Ja. Und dann ist ja eigentlich nicht mehr sonderlich viel passiert, außer dass wir Appelle ans Individuum gerichtet haben und dass wir immer stärker spüren, dass das, was wir haben und was wir machen und wie wir es betrachten, immer weniger funktioniert.
Ja, da stecken jetzt eine Menge Themen drin. Ich möchte mal auf diesen Aspekt, du hast ja, wir haben viel zu wenig gelernt. Vorhin hast du aber gesagt, eigentlich wissen wir ja schon alles. Die Antworten sind aber tendenziell auch eher so wischiwaschi und fast immer die gleichen, auf die gleichen Fragen. Wie passt das jetzt zusammen? Du hast halt, wir haben eigentlich hier ein Umsetzungsproblem. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die Organisationen das, was sie eigentlich umsetzen müssten, schon wirklich theoretisch wissen. Beziehungsweise, was sollten wir denn eigentlich wissen? Vielleicht können wir damit mal so ein bisschen anfangen. Vielleicht können wir mal so ein Recap machen aus diesen ganzen Phasen, aus der Historie und von dem vor allem, was heute notwendig ist. Also es ist ja mal auch in die Vergangenheit zu gucken, ist immer schön, um auch Learnings rauszuziehen, aber die Welt ist nicht mehr die von vor 100 oder von vor 200 Jahren und natürlich macht es keinen Sinn, Modelle von vor 200 Jahren 1:1 in die heutige Welt zu übertragen oder umgekehrt. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die damals natürlich gut funktioniert haben, die man adaptieren sollte etc. Aber was sollten wir denn eigentlich jetzt wissen?
Also wir sollten wissen, wie wir als Organisation, als Unternehmen mit der Dynamik und Komplexität Schritt halten. Ja? Das ist aus meiner Sicht eine der ganz zentralen Aufgaben, um mit der Veränderungsdynamik einfach zurechtzukommen, um Innovationskraft zu haben und in Zeiten, wo ja Innovationszyklen immer kürzer werden oder sogar disruptive Ereignisse in den Märkten drin sind. Das sollten wir wissen. Wie schaffen wir das, ne, mit der Dynamik und Komplexität Schritt zu halten? Und da habe ich immer, zu diesem Thema habe ich immer so einen Satz von Dies, also der ehemalige Vorsitzende von VW im Ohr, der hat mal in einem Podcast gesagt, Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Wertschöpfung beim Auto weg von der Karosserie und hin zu einem großen Teil zur Software und zur Batterietechnik entwickelt. Ja. Also innerhalb von wenigen Jahren ist da wirklich ein ganz massiver Umbruch entstanden. Und mit dieser Dynamik und Komplexität kommen wir mit Command and Control, also mit dem Denken aus dem Industriezeitalter, nicht mit. Ja? Und die Autoindustrie ist ja jetzt auch gerade so ein Prototyp, ne, an dem man das ablesen kann, wie wichtig dieser Punkt ist, mit der Dynamik und Komplexität Schritt zu halten. Und das geht dann auch in einem zweiten Schritt gleich mit der Innovationskraft einher, die es braucht. Ja. Und dann braucht es eine Multiperspektivität, also dieses Top-Down-Denken und die Top-Down-Blickrichtung verhindert ja sehr vieles. Und dann braucht es, dann müssen wir auch wissen, wo kriege ich denn diese Ideen her? Wo kommt denn das Potenzial her? Und dann brauchen wir nur ins eigene Unternehmen zu gucken, weil da ist ganz viel da. Da ist ganz viel Innovationsgedanke da, da ist ein riesiger Ideenpool da, da ist ein unfassbares Potenzial da. Und wir müssen an sich nur Räume öffnen, in dem das wirken kann. Ja?
Aber so. Was brauchst du genau dazu, dass das auch wirklich funktioniert? Also schönes Beispiel mit VW, ich habe gerade die Woche in den Nachrichten gelesen, also ich glaube, VW hat auch relativ früh erkannt, dass das Thema E-Mobilität, dass das Thema Software auch dazu gehört. Nichtsdestotrotz, und sorry für alle, die jetzt vielleicht von VW zuhören oder VW-Jünger sind, muss man sagen, sind sie eigentlich dran gescheitert, weil wirklich gute Software bauen sie nicht, meiner persönlichen Meinung nach. Und jetzt gerade hier die Woche haben sie irgendwie angekündigt, ob nicht vielleicht die IT-Tochter vielleicht sogar aufgelöst werden sollte, wieder in den VW-Konzern integriert werden sollte, weil die Arbeitsabläufe da drin gar nicht gut funktionieren. Ob das jetzt nachher stimmt oder nicht, sei es nochmal hingestellt, war ein Medienbericht. Aber nichtsdestotrotz ist das kein gutes Signal. Und ich glaube, der erste VW ID.3 wurde ohne Software ausgeliefert. Das kam auch alles erst hinterher. Das haben andere Hersteller deutlich besser hinbekommen. Also sie wissen, dass es eigentlich gemacht werden müsste, haben es aber trotzdem nicht hinbekommen. Warum? Was fehlt?
Ja, weil sie eben in diesem alten Denken und Handeln verhaftet sind. Ne? Also dieses Command and Control und der Gedanke, dass oben ein paar wenige an der Spitze sitzen, ne? wo sich das Wissen konzentriert. Ja, und die dann die Lösungen ausarbeiten, um sie auf den Rest überzustülpen, das ist ja ganz fest in uns verankert. Ja, das hat uns ganz tief geprägt und das prägt uns auch heute noch. Da habe ich mal einen schönen Satz auch in einem Podcast gehört, wo jemand sagt, am ersten Arbeitstag, ne, wird uns quasi die Software von Command and Control eingespielt und das prägt uns mehr als die erste Liebe.
Ja, passiert schon in der Schule und in der Uni erst recht, also es passiert nicht nur am ersten Arbeitstag.
Ja, genau, ne? Da könnte man jetzt sogar noch das Bildungssystem mit reinnehmen, das ist vollkommen richtig, Florian, ne? Also ich will damit sagen, dass das sehr tief in uns verankert ist und dass es unglaublich schwierig ist, sich aus diesem Denkmodell herauszulösen. Es ist, um das vorwegzunehmen, weil ich bin da ja auch so missionarisch unterwegs, auch ein Kulturwandel. Ja? Also um jetzt diesen Begriff mal vorwegzunehmen, aber da sage ich jetzt nicht so viel dazu. Jedenfalls aus diesem Denkmuster müssen wir uns herauslösen. Und das geht relativ gut, zum einen mit einer agilen Methode, wenn sich so ein Freiraum, ja, aber nur wenn sich der Freiraum damit eröffnet. Aber viel besser geht's, wenn ich einfach mal hingehe und nehme mir ein paar Leute, die Lust haben, an einem Thema zu arbeiten. Also, ich sage jetzt mal als Beispiel, wir müssen jetzt unsere Fluktuation verändern. Wir haben eine viel zu hohe Fluktuation. Oder nein, sagen wir den Krankenstand. Das ist ja überall ein riesiges Thema. Ja. Unser Krankenstand ist enorm hoch. Das kostet Geld, das kann man ganz klar in Zahlen ausdrücken. Ja. So, dann setzt man als Gegenpart, ja, um von der Resignation in die Aufbruchstimmung zu kommen, vielleicht mal die Überschrift gesunde Leistungskultur. Und dann holt man sich so ein Team zusammen, Leute, und das ist crossfunktional, vollkommen hierarchiefrei, da darf der Azubi und der Chefarzt mit drin sitzen. Ja, und die überlegen sich gemeinsam, wie könnten wir denn bei uns im Team oder im Unternehmen, wenn man gleich groß denken will, was ich empfehle, groß zu denken, aber klein anzufangen, die überlegen sich dann, was könnte das denn für uns im Unternehmen bedeuten? Ne? Was hält uns denn gesund und leistungsfähig? Ja? Und so kann man sich anhand von so einer Themenstellung kann man sich dem nähern, was Unternehmen brauchen, nämlich dass man diesen Lern- und Entwicklungsprozess, dass man dann zielintelligent solche Themen aufgreift. Und wenn man das mal so 2-3 Mal gemacht hat, ja, im Unternehmen, mit so, dann sind das kleine Keimzellen, da hat man schon viel gelernt, dann hat sich schon die Denk- und Blickrichtung verändert und damit kann man schon ein großes Potenzial heben und aus diesem Command and Control Paradigma sich herauslösen.
Das ist jetzt sehr einfach gesagt, da will ich mal ein bisschen nachfragen, wie genau das funktioniert. Das ist ja nicht damit getan, eine gute Fragestellung mit reinzubringen und eine tolle Arbeitsgruppe zu bilden, sondern das streckt sich über die ganze Organisation dann auch einher. Da gehen ja Prozesse einher, die vielleicht abgeschafft werden müssen, vielleicht welche, die neu geschaffen werden müssen, Dinge, die in der Haltung, in der Kultur ja auch reingebracht werden müssen und so weiter. Wie kann das genau funktionieren? Dann nehmen wir so ein bisschen diesen Arbeitsschritt mit, wenn ich sage, hey, ich möchte mich verändern und ich möchte genau nach dieser Methodik, die du gerade skizziert hast, zu sagen, hey, ich mache da eine Gruppe, eine crossfunktionale Gruppe, die mit den richtigen Fragestellungen anfängt, an der Organisation und auch an dem menschenzentrierten Weltbild zu arbeiten. Wie sieht das genau aus? Was muss da für alles für Rahmenparameter gegeben sein, damit das auch wirksam in der Organisation ankommen kann? Weil es gibt ja häufig dann diese Arbeitsgruppen, die sich dann so schöne Papiere ausdenken, aber in der Realität kommt davon nur 10% an.
Ja, okay. Ja, nein, wir denken uns keine schönen Papiere aus und da geht es jetzt auch nicht drum, so ein Beratungskonzept zu verkaufen. Ne? Das geht jetzt auch nicht nach Schema F. Also ich sag mal, das Allerwichtigste, was es braucht, ist, dass man in der Geschäftsleitung den Wert erkennt, ja, der damit im Zusammenhang steht, dass ich eben lernen muss als Unternehmen, mit der Dynamik und Komplexität Schritt zu halten. Weil da hängt dann ganz viel dran. Ja? Also diesen Wert, den muss, und ich sage jetzt auch bewusst, muss die Geschäftsleitung erkennen oder erkannt haben. Ja? Das ist ganz wichtig. So. Mit diesem Erkennen geht natürlich noch nicht einher, dass man einen klaren Bauplan hat. Ja? Aber das ist erstmal ein Erkenntnisgewinn auf emotionaler Ebene. Ja, das sage ich jetzt mal auch ganz bewusst, weil wir ja mit der alten Arbeitswelt auch immer die Überzeugung einhergingen, dass Emotionen bei der Arbeit nichts zu suchen haben und dass alles nur rational funktioniert. Ne? Also das ist ein Erkenntnisgewinn, der auf emotionaler Ebene stattfindet und der sich dann darin ausdrückt, dass dann Leute zu mir sagen, ah, okay, ich habe das jetzt verstanden, jetzt kann ich mir das vorstellen. Ja? Das ist Vorstellungskraft und das ist schon mal eine neue Energie, die dann ins Unternehmen kommt. Ja. Und mit dieser Vorstellungskraft kann man dann überlegen, wie und wo fängt man denn an. Ja. Und da sage ich, das ist meine Erfahrung und meine Empfehlung, groß denken, aber klein anfangen. Also nicht gleich die ganzen Prozesse und jetzt glauben, wir müssen alles über Bord werfen, sondern zum Tagesgeschäft, wir reden ja davon, jetzt Zukunft zu gestalten. Ja, so. Und das heißt, ich habe auf der einen Seite mein Tagesgeschäft und auf der anderen Seite gehe ich mit kleinen Lern- und Entwicklungsschritten dahin, dass ich anfange, Zukunft zu gestalten. Und dann sucht man aus dem Unternehmen Themen heraus, die brach liegen, die zwingend gelöst werden müssen. Ja? Also beispielsweise jetzt wieder das Thema Krankenstand. Man kann auch das Thema KI-Strategie beispielsweise nehmen. Ne? Man kann auch ganz kleiner denken. Ich will mal ein kurzes Beispiel aus dem Alltag erzählen, wo es um eine Problemlösung ging. Also stell dir vor, ein Krankenhaus, das hat ein Problem mit MRSA, also mit diesen multiresistenten Keimen. Und das ist ein Problem, das ist da und das muss klug und schnell gelöst werden. Ja? So, jetzt hat man natürlich nach alter Fasson, hätte jetzt die Hygienefachkraft in diesem Fall irgendeinen Plan ausgearbeitet und hätte das dann qua ihres Amtes auf die anderen übergestülpt und hätte gesagt, das müssen wir jetzt tun, um das Problem einzudämmen. Ja? Jetzt haben wir das aber in diesem Fall ganz anders gemacht, weil wir haben uns die Frage gestellt, wer kann denn außer der Hygienefachkraft zur Problemlösung sehr stark beitragen. Ja? Und da kommt man schnell dazu, dass es alle sind, die im Patientenzimmer ein- und ausgehen. Also das sind Putzkräfte, das sind Pflegekräfte und das sind natürlich auch Ärzte. Ja? So. Und die haben wir alle an einen Tisch geholt und haben mit denen gemeinsam die Fragestellung erarbeitet. Ne? Wie können wir es denn schaffen, das Problem schnell und zielintelligent in den Griff zu kriegen. Ja. Und jetzt kommt ein großer Ideenpool zusammen, weil natürlich jede Bezugsgruppe durch ihre eigene Brille betrachtet, andere Lösungswege hätte und b, natürlich auch einen anderen Beitrag dazu leisten kann. Ja, und aus diesem Ideenpool haben wir dann so einen, für jede Bezugsgruppe einen 3-Punkte-Plan gemacht. Wir haben eine kleine Roadmap erstellt. Was wollen wir in 2, 4, 6, 8 Wochen erreicht haben? Und das hat nicht nur hervorragend funktioniert, weil plötzlich ist Motivation da. Ja, plötzlich ist Energie da, also Aufbruchstimmung, weil wer mit dem Chefarzt zusammen am Tisch sitzt, hat natürlich ein hohes Interesse, das ja, so in sein Team hineinzutragen und diese Energie und auch hineinzutragen. Ja, und das hat zum einen eben sehr gut funktioniert und zum anderen hat das dann auch, ich sag mal, so eine spürbare, produktive Energie mit sich gebracht, die viel Neugierde geweckt hat bei den anderen. Ja? Und zum Schluss sind dann ein paar gekommen, die haben gesagt, ach Mensch, wir könnten doch dieses Problem auf die gleiche Art und Weise anpacken und dann, ja, und wir hätten noch, ja, und so entsteht Aufbruchstimmung, Florian. Und über diesen Weg, ne, nutze ich ein Potenzial, was in meinem Unternehmen schlummert und kann Meilensteine zurücklegen.
Es klingt so simpel, wie es wahrscheinlich am Ende des Tages theoretisch auch sein könnte. Lass uns noch mal einen Aspekt davon genau aufgreifen zum Abschluss. Das Thema Umsetzung dann am Ende. Jetzt sind da sehr kluge Ideen aus allen Perspektiven rausgekommen. Ne? Immer auch die Kunden sozusagen eigentlich oder alle Leute, die irgendwie involviert sind, an einen Tisch bringen. Ist jetzt auch nichts Neues, wie du schon sagst. Wir haben eigentlich kein Wissensproblem, eigentlich nur das Umsetzungsproblem. Jetzt hat man noch eine gute Methodik gebraucht vielleicht, um das Brainstorming aufzugreifen, um die Ideen zu sammeln etc. Das kann man alles dann im Detail ja auch noch verfeinern, aber das wäre, glaube ich, eine andere Podcast-Folge, wie man da dann in so einem Moment auch zu den richtig guten Ergebnissen kommt, zum Clustern, zum Priorisieren etc. Aber jetzt haben wir da am Ende praktisch eine, sagen wir mal, fast schon eine Maßnahmenliste, die man umsetzen könnte. Wie komme ich denn jetzt in eine Umsetzung innerhalb der Organisation? Da ist ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach nur eine Liste rausgekommen mit, ja Leute, wascht euch vorher mal die Hände, also so eine Arbeitsanweisung sozusagen, damit das Problem gelöst ist, sondern da sind ja wahrscheinlich ein paar fundamentalere Dinge dahinter, die ja dann wahrscheinlich viele Teams betreffen, wie zum Beispiel die Reinigungskräfte, die sich anders verhalten müssen. Vielleicht müssen externe Dienstleister eingebunden werden, mit, dass die vielleicht mit einem anderen Waschmittel waschen müssen, jetzt mal rein fiktiv dahin gesprochen, weil wenn man vielleicht ein aggressiveres Waschmittel braucht etc. Wie kriegen diese Umsetzung nachher hin, dass dass das nicht einfach nur Arbeitsanweisungen sind, die hinten rauskommen, sondern eine grundlegende Veränderung auch in der Organisation hervorruft.
Ja, also da spielt natürlich die intrinsische Motivation eine große Rolle und auch die Tatsache, dass es für alle das Gefühl weckt, das macht Sinn. Ja. Da sind wir jetzt bei dem Thema Purpose und Sinn durch Arbeit und in der Arbeit. Das wird dann vielleicht auch nochmal eine extra Podcast-Folge, wo wir das aufgreifen können. Ja. Aber auch da wieder ein Kontrast zur alten Arbeitswelt. Ne. Ich sag mal, die Mission, die sich aus diesem Gebilde des Industriezeitalters herausgeschält hat, ist ja in allererster Linie Gewinnmaximierung, Profit und Produktivität. Ja. Und auf diesem Weg ist der Sinn in der Arbeit oder der Sinn durch Arbeit, viel besser gesagt, weil die Sinnforschung das ja trennt, Sinn in der Arbeit und Sinn durch Arbeit, der Sinn ist verloren gegangen. Ne? Für viele von uns macht das keinen Sinn mehr, weil für Zahlen springt niemand freudig aus dem Bett morgens. Ja? Vielleicht ein paar Controller, so, die eben Kraft ihrer Berufswahl darin viel Sinn sehen, aber die Masse eben nicht. Ja? Und diese beiden Faktoren, so intrinsische Motivation, ne, dass man dadurch, dass man an der Lösung beteiligt ist, dass man die Lösung mitgestaltet, ja, als Bezugsgruppe jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil du das ja jetzt auch angeführt hast, ne, also man gestaltet die Lösung mit, man, ja, und diese Teilhabe und Mitgestaltung, das ist ja etwas, was uns stark triggert im Innern, weil das eins unserer, unserer sinnvollsten Aufgaben ist als Mensch. Ne? Wir wollen wirksam sein. Wir wollen nicht irgendwo in der Ecke liegen, sondern wir wollen wirksam sein. Ja? Und wir wollen gestalten und wir wollen raus und Dinge entdecken. Ja? Auch das ist ja alles vollkommen verloren gegangen. Und wenn dieser Drang nach Sinnhaftigkeit nicht so tief in uns verankert wäre, dann würden wir ja auch noch in der Höhle sitzen. Ja, also dann hätten wir uns ja als Mensch oder als Menschheit nie weiterentwickelt. Ne? Und diese inneren Trigger, die zahlen auf das Ganze ein und machen das so wertvoll.
Ja, und dann geht es am Ende wahrscheinlich viel darum, sowas wie dynamische Rollen zu haben, die Befähigung der Leute, das ist dann das Thema Führung, Befähigung in so einem Moment, dass die Leute, die in der Arbeitsgruppe, nenne ich jetzt einfach mal diese crossfunktionalen Team drin sind, dann auch diese Dinge umsetzen können und dann auch Entscheidungsgewalt haben, zu sagen, okay, ich engagiere noch einen Dienstleister, ich verändere welche Arbeitsabläufe etc., was dann letztlich halt auch notwendig ist und versuche es dann auch in die Organisation reinzutragen. Da brauchst du dann natürlich auch viel Guidance, Unterstützung innerhalb der Organisation, zum Beispiel durch IT, durch Organisationsentwicklung, durch Personalentwicklung, was auch immer dann letztlich alles für die Umsetzung dann notwendig ist. Das ist ja dann, hängt ja dann vom jeweiligen Einzelfall dann auch ab von den Sachen, die rausgekommen sind. Manche Sachen sind vielleicht auch relativ einfach direkt zu lösen, manche Sachen brauchen dann vielleicht eher eine größere Umsetzung innerhalb der Organisation, vielleicht Schulungen etc. Aber da steckt dann so dieser ganze Kern, auch diese wirkliche Arbeit, diese richtige Umsetzung dann auch drin, die wir uns ja momentan auch so schwer tun. Und ich glaube, da steckt noch eine Menge Potenzial dahinter, wo wir ansetzen können, vor allem als Führungskraft ansetzen kannst, am Ende des Tages auch da zu unterstützen. Es ist immer schön, wenn aus so eine Arbeitsgruppe mit voller Energie da sitzt, aber die Umsetzung am Ende einfach nicht richtig funktioniert oder das immer nur so prototypenhaft oder nur so zum Teil, weil das dann so abgestempelt wird etc. Also da gibt es noch eine Menge Energie, die umgesetzt werden kann, die wir nutzen können innerhalb der Organisation. Und das ist, glaube ich, das, was du auch mit Arbeit 5.0 meinst, mit diesem Thema, wir haben kein Wissensproblem, weil ich glaube, wenn wir Leute an einen Tisch holen und sagen so, hey, was sind die Herausforderungen, was sind die Lösungen, dann kriegen wir da schon ziemlich gute Antworten. Vielleicht nicht immer 100% aller Antworten, die wir brauchen, aber ich bin auch sehr davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Organisationen, wenn nicht sogar alle, sehr kluge Köpfe eingestellt haben. Und wenn man die richtigen Leute an den Tisch sitzt, kriegt man auch die richtigen Antworten. Und wenn man sie dann noch richtig alignt, dann kriegt man auch die richtige Umsetzung noch hin. Und das ist etwas, was vielleicht eher für die nächste Podcast-Folge dann nochmal interessant wäre, auch an diesem Alignment noch zu arbeiten. Aber ihr merkt, es gibt so viel, an dem man arbeiten kann. Willst du nochmal irgendwie 1, 2, 3 Punkte so ergänzen zum Thema der Umsetzung, zum Thema der Führung, was auf das Thema Arbeit 5.0 auch explizit einzahlt?
Ja, also zum einen muss ich sagen, das, was du jetzt so zusammengefasst hast, ne, das unterschreibe ich zu 200%, ne. Ich habe früh schon in meiner Geschichte im Arbeitskontext, ich habe früh schon gelernt, der Mensch kann viel, wenn man ihn lässt. Ja, und das ist für mich auch eine Haltung, die ich versuche, in Unternehmen hineinzutragen. Und dann will ich noch eins hinzufügen, was ich als wichtig erachte, das ist kein Selbstläufer. Ja, das klingt jetzt, ich sage mal, in gewisser Weise einfach, das ist es auch. Ich sage, Veränderung kann leicht, spaßvoll, ja, oder freudvoll und gewinnbringend sein, aber es ist kein Selbstläufer. Ja, das muss man ganz klar hinzufügen. Und dann nochmal, um auf deine Frage mit der Führung zurückzukommen. Ja, das ist ein Führungsthema. Und wenn wir uns jetzt nochmal dieses Beispiel aus dem Krankenhaus angucken, ja, da stecken zwei wichtige Aspekte drin. Zum einen ist es New Leadership, ja. Also neue Führung, empowerment-orientierte Führung, egal wie wir es nennen, ja. Und die Tatsache, dass da der Chefarzt mit am Tisch saß, das hat natürlich schon den Werte- und Kulturwandel demonstriert, ja, weil der sitzt und spricht auf Augenhöhe mit den anderen Bezugsgruppen, ja. Also der hat eben dieses hierarchische Denken verlassen und sitzt mit den anderen zusammen am Tisch und die sprechen auf Augenhöhe über eine Problemlösung. Ja, und das ist was ganz Wichtiges. Also wir müssen eben von diesem Gedanken weg, dass Führung halt so dieses Command and Control bedeutet, ja, und dann das Potenzial von Menschen sehen und einbinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was damit auch gut zum Ausdruck kommt mit diesem Beispiel, das ist neue Kommunikation. Das heißt, dass eben die Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz sind, ja, und die ihren Arbeitsplatz ja gut kennen und die auch ziemlich genau wissen, was da schiefläuft und was man besser machen könnte, ja, die holt man in den Kommunikationsprozess mit hinein und ist in der Regel erstaunt, was sie alles wissen und was die für gute Ideen haben, ja. Und da ist wieder die Verbindung zwischen Mensch und Organisation. Das ist ein Satz jetzt noch, Florian, den ich anhand von diesem Beispiel jetzt nochmal verdeutlichen will, ja. Also zum einen ist es das so, dass der Mensch dann eben über die Mitgestaltung und die Teilhabe stolz ist, dabei zu sein, ne? Und zum anderen bringt es der Organisation unglaublich viel, weil sie über diesen Ideenpool und die Art und Weise der Problemlösung schnell und zielintelligent vorankommt. Alle gewinnen.
Alle gewinnen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe gerade noch so ein Bild im Kopf, was es vielleicht noch mal so ein bisschen unterstreicht, worüber man vielleicht mal nachdenken kann. Ihr kennt bestimmt alle diese verschiedenen Bauhaus-Werbungen, wo es eigentlich immer am Ende darum geht, dass man Dinge schaffen kann, solange man die richtigen Werkzeuge und das richtige Alignment hat, also wie man etwas anpacken kann. Und jedes Mal, diese Werbung symbolisiert einem, egal ob es das Bad ist, ob das Hausbau ist, Renovierung etc., eigentlich, und obwohl man das vielleicht gar nicht kann, kann man das selber schaffen. Und es geht immer am Ende auch darum, wie stolz die Menschen eigentlich sind, dass sie jetzt
So
gerade
ist es.
den Garten selber gemacht haben und die Terrasse selber verlegt haben und das Holz gekauft haben. Und das Bauhaus gibt euch eigentlich nur, oder der Baumarkt gibt euch eigentlich nur die richtigen Werkzeuge und die Guidance an der Hand. Und die Umsetzung macht ihr am Ende des Tages. Und das ist eigentlich dieses Mantra, diese Mentalität, diese Energie, die brauchst eigentlich auch in den Organisationen. Dinge zu verändern und woran ihr in der Organisation arbeiten müsst, ist, die richtigen Werkzeuge, die richtigen Tools, das richtige Alignment an die Hand zu geben, den Leuten zu helfen, damit sie am Ende des Tages in der Lage sind, diese Terrasse zu bauen. Und ihr dürft nicht die Terrasse vorgeben, dass die 3 Meter mal 4 Meter etc. sein muss. Ihr müsst die Rahmenparameter vorgeben. Ihr müsst halt sagen, ich helfe dir beim Holz besorgen, ich gebe dir eine Anleitung, wie man Schrauben reinmacht. Ich gebe dir den richtigen Akkubohrer und so weiter. Aber ihr dürft halt nicht die Terrasse vorgeben. Ihr dürft auch nicht die Farbe der Terrasse vorgeben, weil das schränkt halt die Leute am Ende des Tages wieder ein in der Kreativität, in der Umsetzung, im Alignment. Und am Ende bauen sie dann doch alle nur dasselbe. Von daher, denkt ein bisschen daran. Vielleicht hilft das ein bisschen in der Orientierung, was ihr alles in der Organisation tun könnt. Ansonsten gibt es ja hier diesen Podcast, dass ihr euch ein paar Inspirationen holen könnt. Danke auf jeden Fall schon mal, dass ihr hier wieder fast die gute Stunde zugehört habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach mal auf LinkedIn, auch gerne der Daniela auch direkt auf LinkedIn schreiben. Wir verlinken alles unten direkt in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr auch gerne unsere E-Mail-Adresse benutzen, modernwork@seibert.group. Auch das findet ihr in den Shownotes. Ihr kriegt auf jeden Fall auch eine reale Antwort, keine KI-generierte Antwort auf eure Fragen. Das heißt, wenn ihr merkt, hey, ich habe da so ein Thema, da kommen wir irgendwie nicht weiter, teilt das sehr gerne einmal mit uns. Da versuchen wir auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks zu geben, wie man damit dann vielleicht umgehen kann. Ansonsten vielleicht noch ein paar Bauhaus-Werbung, Baumarkt-Werbung gucken und dann vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen. Daniela, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Auch an dich, Florian.
Sehr gerne. Ich glaube, wir haben, glaube ich, alle wieder ein paar inspirierende Worte mitgenommen und können jetzt wieder mit vollem Tatendrang an der Organisation arbeiten. Und ich würde sagen, euch da draußen noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.